Was ist nur los mit mir? Ich weiß, dass ich mit meiner imperialen Lebensweise eigentlich falsch bin und es gegen meine moralischen und ethischen Vorstellungen geht, verdammt nochmal. Und ich weiß auch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, also bleibt ein schlechtes Gewissen. Oder Gewissensscham, die nagt. So richtig gesund ist es aber nicht. Kann die Gewissensscham toxisch werden? Ich weiß doch auch nicht. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann spreche ich mit Menschen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und das ist in dem Fall Kerstin Heidler. Sie beschäftigt sich seit einiger Zeit mit Scham und jetzt habe ich sie am Telefon. Hallo Kerstin.
Hallo Carsten.
Mit der Gewissensscham ist so eine Sache, die kann ganz schön nagen. Kennst du das Gefühl?
Ich glaube mit dem Thema von Gewissensscham, also ich habe mich zum Teil damit beschäftigt, so im Hinblick auf das Thema, was haben wir eigentlich gemacht mit unserer Welt? Klima, Trauer, in aktivistischen Kontexten auch. Also dieses Bewusstsein von, oh shit, was haben wir gemacht? Aber ich glaube, mit dem Thema, so wie du das beschrieben hast in der Spezifizität, habe ich mich nicht beschäftigt.
Aber du hast dich mit dem Thema Scham beschäftigt. Wie bist du denn drauf gekommen? Das ist ja auch so ein was ganz Intimes und damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Wo fing es bei dir an?
2017 habe ich mich zum ersten Mal angefangen, damit zu beschäftigen. Und ich habe da meine eigene Reise hinter mir. Ich habe zu der Zeit eine Ausbildung als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation gemacht und habe halt irgendwie festgestellt, Mist, ich bin in einer Situation eigentlich, ich weiß irgendwie Verletzlichkeit mit Gefühlen irgendwie umgehen und mit anderen Leuten darüber sprechen und das ausdrücken. Das ist irgendwie gut und ich würde das gerne können, aber ich treffe immer wieder irgendeine Emotion und es wird einfach alles eng und hart in mir. Ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich fange an zu weinen und auf irgendeine Art und Weise, ich hab keinen richtigen Namen dafür, um das zu beschreiben, was da eigentlich abgeht. Und dann Leute kommen mit irgendwie so Vorschlägen, weil ich weine ja, also bin ich vielleicht traurig, aber es war ganz klar für mich, nee, das ist nicht, das trifft nicht. Also vielleicht gibt es da irgendwie so einen kleinen Kern davon, aber das ist nicht das, was mich beschäftigt. Ich habe mich irgendwie zu der Zeit relativ breit mit Sachen beschäftigt und bin... Ich weiß auch nicht mehr genau, wie. Ich glaube, ich habe an irgendeinem Online-Kongress irgendwann mal teilgenommen und habe irgendwelche Sachen gehört und habe dann angefangen, das Buch Wut, Schuld, Scham von Liv Larsen zu lesen. Ja, und dann ist mir irgendwie so langsam klar geworden, das, was da passiert, auch diese Enge, das hat mit Scham zu tun und dazu irgendwie auch mit so, ich weiß nicht, ob du die Vagusnerv-Theorie kennst?
Nee.
Die ist von Stephen Porges. Und die beschreibt, dass wir einen großen Nerv haben, der in uns runtergeht sozusagen und dass der drei Kanäle hat. Der vordere Kanal ist sozusagen, wenn wir uns sicher ausgeglichen fühlen, wo wir in soziale Interaktion gehen können. Dann der mittlere Kanal ist, wo es um Fight or Flight, also Kampf oder Flucht geht, wo unser sympathisches Nervensystem sozusagen überaktiviert ist und wir ganz, ganz, ganz viel Energie haben, Adrenalin haben, um zu laufen oder um zu kämpfen. Aber auf irgendeine Art und Weise geht dann halt auch ein Teil von unserem Gehirn offline. Und wir sind nicht mehr so gut in der Lage dazu, meistens mit anderen im Dialog zu sein oder verschiedene Perspektiven zu sehen. Dinge werden eher so ein bisschen schwarz und weiß.
Ja.
Und dann gibt es aber noch den dritten Kanal, der dann zum Tragen kommt, wenn Kampf oder Flucht nicht mehr die Möglichkeit wären. Und das ist der für Freeze. Also wo ein Einfrieren, so Totstellen wie bei Tieren zum Beispiel. Und das ist auch der Ort, wo Scham sich befindet. Das heißt, Scham ist eine sehr, 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 sehr starke Emotion. Die stärkste, die wir haben vielleicht. Also auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte. Ich weiß nicht, ob die stärkste, aber auf jeden Fall die schmerzhafteste. Ist verbunden mit einem Einfrieren irgendwie. Das muss nicht wie eine Totenstarre sein. Es kann auch einfach nur sein, dass man irgendwie Muskeln anspannt, sich nicht mehr bewegt. Es kann sein, dass man nicht mehr so tief atmet oder dass man länger den Atem anhält. Es gibt, ja, keine Ahnung, ich habe auch Sachen schon erlebt, wo ich mich wirklich nicht bewegen kann. Also es gibt unterschiedliche Schweregrade da. Manchmal fühlt man sich auch einfach nur so, wie als wären die Gedanken gelähmt und als hätte man so eine Wolke im Kopf. Man kann sich nicht mehr an das erinnern, was vor 2 Sekunden noch von der anderen Person gesagt wurde, wo man einfach so halt nicht mehr so ganz mit sich und der Welt verbunden ist.
Wer Scham spürt, empfindet sich in diesem Moment als wertlos, ungenügend und falsch. Das ist ja ein richtiges Scheißgefühl, oder?
Ja, genau. Das ist ein verkörperter Glaube, dass man einfach defekt ist. Und deswegen kann man dann auch nicht dazugehören. Und Scham ist eigentlich dazu gedacht, uns zu schützen. Also das ist irgendwie das Paradoxe daran, weil es halt extrem schmerzhaft, aber es ist halt, kommt aus einer Zeit wahrscheinlich, wo wir noch in viel enger vermaschten und zusammengeknüpften Gruppen gelebt haben und wo wir tatsächlich auf die Gruppe angewiesen waren. Und das heißt, wenn wir irgendwas machen würden, was uns aus der Gruppe ausschließen würde und dafür sorgen würde, dass wir nicht mehr angenommen sein können, dann würden wir nicht mehr überleben können. Und deswegen ist Charme, glaube ich, auch so stark, weil es eben ein Gefühl ist, das uns wirklich darauf hinweisen will, pass auf, was du machst. Mach mal erstmal nicht weiter, sondern schau erstmal, weil du machst jetzt gleich vielleicht was, das dich in Lebensgefahr bringen wird, weil du aus der Gruppe ausgeschlossen werden könntest.
Also steht über allem eigentlich die Angst vorm Zugehörigkeitsverlust. Diese wunderbare Brené Brown, die sagt ja, dass Scham die Empfindung persönlicher Fehlerhaftigkeit ist und die Ursprungsangst, ausgestoßen zu werden, nicht mehr, weil man nicht mehr die Werte und die Normen vertritt, dann aus der Gruppe abgestoßen zu werden. Das ist ja wahrscheinlich das Schlimmste, abgelehnt zu werden und ausgestoßen zu werden. So irgendwie eine Urangst, oder?
Ich glaube, es ist eine Urangst. Ich glaube, es ist, dass wir sind halt dafür verdrahtet, dass wir mit anderen Menschen in Verbindung sind. Und ja, es ist für Menschen, ich meine, es gibt ja verschiedene Theorien darüber, wie Menschen sind und Menschenbild. Und also von dem, was ich gesehen habe aus der Wissenschaft, kommt immer mehr und mehr das Bild, dass wir halt das Potenzial für viel Zerstörung und Gewalt, aber wir haben auch das Potenzial für viel, viel Nähe und Kooperation. Und dass das, was uns dahin gebracht hat, wo wir sind heute, ist nicht unsere Fähigkeit, Gewalt und Zerstörung zu machen, sondern miteinander zu kooperieren. Und insofern denke ich, dass das ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil ist. Und ja, von der Gruppe ausgestoßen zu sein, ausgeschlossen zu sein, ist wahrscheinlich, also ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil es den sicheren Tod bedeutet hätte in der Vergangenheit. Und was ist man ohne die Gruppe so? Liv Larsen sagt, dass es drei grundsätzliche Bedürfnisse gibt, mit denen Scham wahrscheinlich zu tun hat. Das ist Akzeptanz, Würde und Zugehörigkeit. Das sind die, eins von den dreien ist in der Regel betroffen, man oft auch mehrere davon, weil man Scham hat. Und entweder Akzeptanz, Würde oder Zugehörigkeit im Mangel.
Das Thema Klassenscham hat mich auch so beschäftigt, dass Leute sich wegen ihrer Zugehörigkeit, ob es nur eine Klasse ist oder eine andere Zugehörigkeit, schämen und das dauerhaft, also das Gefühl haben, sie sind schlecht. Also es kann sein, dass man irgendwie ostdeutsch ist, also gibt ja viele Möglichkeiten und dann so sich komisch fühlt, dass auch so aggressive, irrationale politische Reaktionen dann vielleicht erklärt, das ist so nagt, ist auch ein faszinierendes Thema, Klassenscham, oder?
Auf jeden Fall. Ich lese gerade auch das Buch Ancient Futures. Da geht es um Ladakh. Das ist so eine entlegene Region im Himalaya-Gebirge, so angrenzend an Tibet auch. Und da wird auch beschrieben, die Modernisierung und der Westen sozusagen die Kultur verändert. Und da kommt auch genau diese Scham ein, dieses sich nicht mehr würdig fühlen, sich schlecht fühlen im Vergleich mit den ganzen Bildern, die man bekommt. Ich glaube, auf irgendeine Art, dass dieser ganze Druck, unter dem wir leben in unserer Gesellschaft, der eben unter anderem durch irgendwie Kapitalismus, aber auch based on merit, ich weiß gar nicht, wie das jemand auf Deutsch sagt, irgendwie so das Verdienen, dass man das, was man bekommt, irgendwie, dass man das verdient hat und irgendwie Materialismus, all das, dass das irgendwie dazu führt, dass man mehr Druck hat und dass man sich auch irgendwie, dass man weniger darin geerdet ist, dass man mit anderen verbunden ist, einfach nur, weil man Wert an sich als Mensch hat und dann kommt ganz schnell irgendwie auch so eine Scham von vielleicht bin ich nicht richtig und sehe nicht so aus wie die anderen und ich habe nicht so viele Autos und habe keinen, ich weiß nicht was, ja.
Die Brené Brown, die ich zitiert habe, die hat ja vor allen Dingen auch das Schämen, sie hat sich auf Frauen bezogen und sie bezeichnet es als soziale Epidemie. Die haben hat hunderte von Frauen befragt und sie sagt, Frauen schämen sich, weil sie glauben, dass sie zu dick sind, schlechte Mütter, nicht sexy genug sein. All diese Angst, das betrifft sicher auch Männer, aber eben auch Frauen, dass sie einem bestimmten Bild nicht entsprechen. Das Epidemie muss man im Moment wahrscheinlich vorsichtig sein, aber sie bezeichnet das tatsächlich als soziale Epidemie. Kannst du nachvollziehen, was sie meint?
Ja, auf jeden Fall. Was da auf jeden Fall wirkt, ist, Scham ist eine Emotion, die dazu dient, das aktuelle System an Ort und Stelle zu halten. Das heißt, immer wenn wir Sachen machen, von denen wir wahrnehmen, dass sie außerhalb der sozialen Normen sind, dann empfinden wir wahrscheinlich Scham. Weil wenn die außerhalb der sozialen Normen sind, dann sind das ja auch Sachen, die, wenn wir sie machen, uns potenziell von der Gruppe, in der wir uns befinden, trennen. Und selbst wenn wir eigentlich jetzt in unserer näheren Umgebung Menschen haben, die vielleicht nicht so denken, wie, weiß ich nicht, Frauen gehören hinter den Herd oder ich weiß nicht, was man jetzt für klassische Frauen sind, weich und zu emotional und, weiß ich nicht, können nicht logisch denken, oder? Ich weiß nicht, was man für alles für schlimme Urteile haben könnte. Und immer, selbst wenn man nicht so denkt, ist es, weil das sozusagen auf irgendeiner Ebene in die Gesellschaft kodiert ist, wenn wir was machen, das dem widerspricht oder wenn andere darauf hinweisen, dass sie trotzdem so denken, ganz schnell möglich, in diese Scham reinzurutschen. Und das ist was, das das System erhält. Und Frauen haben eben Scham, die sie auf irgendeine Art und Weise halt, ich würde sagen, klein hält, glauben lässt, dass sie halt weniger wert sind, bestimmte Dinge nicht können. Ja, also Männer haben auch Scham, aber die bei anderen Themen, könnte ich auch sagen, bei welchen Themen wahrscheinlich eher, und drückt sich im Allgemeinen auch anders aus bei Frauen, als bei Frauen. Also
ja.
Dann, ja.
Bei Männern schlägt es dann in die toxische Scham um, in Aggressivität. Der Beschämungsrituale beim Militär sind ja ein beliebtes Mittel.
Ja.
Du hast gesagt, selbst wenn man diese Werte und Normen und Regeln nicht teilt, wenn man sie sogar ablehnt, weil man bestimmt sagt, ich will anders leben, ist trotzdem die Beschämung da. Das hat ja auch eine politische Komponente. Also Beschämungsrituale sind ja Machtrituale. Das geht dann im Grunde wieder um Macht oder um Vorherrschaft, um Deutungs Hoheit. Welche Erfahrung hast du da bei Extinction Rebellion gemacht? Du bist ja eine Aktivistin oder hast dich ja engagiert. Welche Rolle spielt das bei der politischen Arbeit?
Also die Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe, haben sich halt hauptsächlich im Bereich von Gewaltfreiheit einerseits und zum anderen regenerative Kultur bewegt. Das heißt, bei regenerative Kultur geht es darum, wie man das eigentlich nachhaltig gestalten kann. Also wie kann man den Aktivismus nachhaltig gestalten und wie kann man dafür sorgen, dass man halt nicht ausgebrannt wird und dass man letztendlich auch eine andere Kultur lebt und schafft, nicht eine, in der man eigentlich leben möchte und nicht weiterhin in den ganzen Strukturen hängt, die einen an die alte Kultur binden. Das ist eine große, schwierige Aufgabe und nicht einfach oder schnell getan. Es ist immer wichtig, wenn man in einer gewaltfreien Bewegung ist, dass man versucht, nicht Scham als primären Mechanismus zu verwenden, damit Leute ihr Verhalten verändern. Wenn Leute aus Scham ihr Verhalten verändern, dann machen sie das nicht, weil sie überzeugt davon sind und weil sie sehen, ah ja, das ist besser, sondern es ist aus einem Schmerz heraus, um dann auch um irgendwie Schmerz zu vermeiden. Und das heißt auch, sobald irgendwie der Druck oder irgendwas in der Richtung weg ist, fällt das Ganze wieder zurück.
Aha, das heißt, so Beschämungsrituale als politisches Mittel sind gar nicht so gut, weil es dann so einen Bumerang-Effekt hat. Verstehe ich das richtig?
Ja, also die Frage ist natürlich, wo liegt die Macht? Die Leute, die Macht haben, können Beschämungsrituale machen, weil sie auch immer wieder die Macht haben, sie immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder zu machen. Bis die Scham halt so internalisiert ist, dass man vielleicht gar nicht mehr machen muss. Aber andersrum funktioniert das Ganze nicht so. Also die ganze Zeit zu versuchen, Politiker zu beschämen, funktioniert auch nicht auf die gleiche Art und Weise, weil erstens wechseln die manchmal dann doch und dann hat man den nächsten. Und ja, außerdem fällt das Ganze zurück. Also es gibt auch Beispiele dazu, zum Beispiel, wie Gandhi das gemacht hat. Gandhi war ja zuerst in Südafrika. Ich wusste das nicht, bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und ich glaube, der hieß Mutt oder so. Ich weiß nicht, ob er ein General war, aber der war auf jeden Fall irgendwie da mit in der Regierung. Und da war eine Menge Scham und eine Menge Druck, der von außen gekommen ist, auch so nach dem Motto, was macht ihr da in Südafrika? Und das scheint eher aus einer Scham dann gewesen zu sein, dass dann was sich verändert hat. Und nach kurzer Zeit, nachdem Gandhi dann weggegangen war und in Indien war, sind die Sachen wieder zurückgekehrt zu dem, wie es davor war. Und in Indien hat er halt geschaut, dass das nicht passiert, dass es nicht um Beschämung ging. Und ich denke, man sieht auch an den, ich denke, immer noch einigermaßen guten Beziehungen, dass es geklappt hat, also zwischen Indien und Großbritannien jetzt. Wobei man schon sagen muss, viel von dem, wie Gandhi sich gewünscht hat, dass es ist, ist definitiv nicht so gekommen in Indien. Aber das ist eine andere und eine längere Geschichte.
Ja.
Es gibt auf jeden Fall bei Gewaltfreiheit das starke Prinzip, den man erreichen will oder überhaupt nicht zu beschämen. So war es zum Beispiel so, dass zu Zeiten des Ersten Weltkriegs, aber auch des Zweiten Weltkriegs und insbesondere des Zweiten Weltkriegs, bei Indien jetzt, im Unabhängigkeitskampf oder wie auch immer man das nennen möchte, Quit India hat es genannt, da haben die aufgehört, gewaltfreie Aktionen zu machen zu der Zeit, zu der der Zweite Weltkrieg war, weil sie wussten, Großbritannien hat seine Aufmerksamkeit woanders. Und es ist nicht das Ziel, zu beschämen und zu sagen, haha, guck mal, ihr kriegt es nicht hin, sondern es geht darum, den anderen für sich zu gewinnen. Und das kriegt man nicht dadurch hin, dass man den beschämt.
Tja, was machen wir mit dem Dreiklang von Wut, Schuld und Scham? Das scheint ja irgendwie zusammenzuhängen. Wut, Schuld und Scham. Kommt man aus diesem Kreislauf raus?
Ja, aber wahrscheinlich nicht alleine. Also, beziehungsweise nicht ohne, dass man Unterstützung bekommen hat, denke ich. Also das, was am besten gegen Scham wirkt, ist genau das zu machen, was die Scham einem sagt, dass man nicht tun sollte, nämlich mit anderen in Kontakt gehen und darüber reden. Das beste Gegenmittel gegen Scham. Wenn die anderen damit umgehen können und einen nicht weiter beschämen, also muss schon mit einer Person sein, die sagt, du bist okay, ich mag dich, ich akzeptiere dich, aber dann ist das Beste, was man machen kann. Ja, es gibt so eine Art Kompass, wo die verschiedenen Reaktionen, die man auf Scham haben kann, so grob kategorisiert werden. Das ist halt irgendwie so Nord-Süd-Achse ist unten der Rückzug. Ich ziehe mich zurück und ich überlasse dir das Feld. Und oben im Norden ist sozusagen das, ich habe die Macht, ich mache, was immer ich will. Ich mache einfach auch das, was mir Scham bereitet. So ein Verleugnen sozusagen, dass die Scham überhaupt existiert, so ein bisschen auch. Und dann auf der Ost-West-Achse ist im Westen das, du bist schuld und ich werde aggressiv und ich tue dir weh. Und im Osten das, ich bin schuld. Und ich tue mir selber weh. Und es ist nicht so, dass irgendwie man sagen könnte, dass diese Reaktionen grundsätzlich falsch sind, sondern es ist wie bei fast allem im Leben das Maß, in dem man das macht. Weil manchmal ist es hilfreich, sich zurückzuziehen und erstmal die Situation zu analysieren. Manchmal ist es hilfreich, was zu machen, obwohl man Scham hat, weil es eben der nächste Schritt ist und weil es genau das ist, was einen ein kleines bisschen weiterbringt. Oder es ist wichtig, auch mal zu sagen, ey, was gibst du mir hier eigentlich für ein komisches Zeug? Das will ich nicht haben. Und lass mich in Ruhe damit und einfach so ein bisschen auch abzugrenzen. Und gleichzeitig ist es auch manchmal gut zu schauen, okay, ich habe irgendwas gemacht und vielleicht ist ein Teil davon meins. Also auch dann halt mehr in die Schuld zu gehen und zu schauen, okay, was habe ich gemacht, dass ich vielleicht selber auch nicht okay finde. Und dann irgendwie zu schauen, wie kann ich das auch wieder reparieren. Also es kommt auf das Maß an und gute Begleitung. Entweder innerlich mit sich selbst oder mit anderen gemeinsam.
Ja, wenn ich mir diesen Kompass jetzt bildlich vorstelle, ich kann mir das jetzt so, also wenn es immer in die eine Richtung nur ausschlägt, die Nadel, also wenn ich immer nur aggressiv werde, zynisch, alles weglache oder wenn ich mich immer nur schuldig fühle und immer nur Rückzug oder auf die anderen losgehe, dann wird es dann toxisch. Das heißt, geht wie bei vielen Dingen um die Balance und das sich bewusst machen, oder?
Ja, das Bewusstmachen ist, glaube ich, das der erste und wichtigste Schritt, überhaupt zu merken, dass es passiert. Das ist auch was Interessantes bei Scham. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass Scham ein Gefühl ist, das so schmerzhaft ist. Wir sind so gut darin auszubrechen, zum Beispiel in eine dieser Richtungen, weil das ist tatsächlich so, wenn wir die machen, dann spüren wir die eigentliche Scham nicht mehr, die so schmerzhaft ist. Mhm. Und das heißt, oftmals merken die Leute gar nicht, dass sie überhaupt Scham hatten, eigentlich im Ursprung, sondern sie gehen direkt in eine, ich bin wütend. Oder ich werde depressiv und ziemlich komplett zurück Reaktion. Und die Scham wird nicht richtig als solche wahrgenommen.
Weil es ein Affekt ist? Also ich mache das aus dem Affekt, mir ist es gar nicht bewusst? Oder ist Scham dann ein Affekt?
Das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil es irgendwie für Affekt ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Deutungen und Bedeutungen gibt. Und Das hängt immer davon ab, welchen Autor man gerade liest und was Affekt jetzt genau bedeutet.
Aber wenn man sagt, ein Gefühl plus Erinnerung an frühere ähnliche Gefühle ist eine Emotion. So, ne? Also das ist irgendwie, was ich mir so gemerkt habe, abgespeichert habe, das ist so drin. Und dann frage ich mich, ist denn Scham ein pures Gefühl oder Affekt oder ist es eine Emotion? Ist letztlich eine Definitionsfrage, oder?
Ja, ja. Also Scham ist auf jeden Fall ein Gefühl, aber es hat halt eine stark körperliche Komponente. Und das ist ein kleines bisschen anders als bei vielen anderen Emotionen. Wenn da nicht Scham ist, dann sind die nicht so stark. Also Scham ist ja auch irgendwie eng verknüpft mit Trauma. Es hat was, weil es wird halt nicht nur irgendwie in einer Erinnerung gespeichert, sondern wirklich im Körper, im Gefühl und verstärkt sozusagen auch Scham kann sich an eine bestimmte Emotion binden und die auf irgendeine Art und Weise auch hemmen, zum Beispiel, dass man keine Wut ausdrücken kann oder traurig sein darf oder nicht lachen darf. Und dann kommt es auch schnell zu so Zyklen und wo es immer tiefer reingeht und man nicht alleine gut rauskommen kann.
Ja, also alleine rauskommen ist sowieso immer schwierig. Ich finde, zusammen mit anderen Menschen das zu tun, ist ja gut. Und sich dessen bewusst zu werden, das ist ja eine Möglichkeit. Kerstin, ich danke dir für deine Gedanken und hoffe, dass wir uns bald wieder sprechen. Alles Gute für dich und danke, dass du versucht hast, mir mit meinen Gedanken zu helfen.
Ja, danke dir auch, Carsten, für die Einladung und deine ganzen Fragen und Gedanken.